Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Bern einfach vom 13. Oktober 2025 aus dem Kempinski Palace in Engelberg, einem wunderbaren, traditionsreichen 5-Sterne-Hotel vom alpinen Tourismus in der Schweiz. Und der Grund, warum ich hier bin, der sitzt ganz hinten, der Mike Bacher. Er ist Talamann von Engelberg und Rechtshistoriker. Er hat eingeladen zu einem Abend zu Ehren von 100 Jahren, am 100. Geburtstag von der Margaret Thatcher, der berühmten britischen Premierministerin. Und eingeladen hat er neben mir Oliver Zimmer auch noch. Er ist ebenfalls Historiker und er hat lange Jahre in Oxford studiert und hat bald ein neues Buch am Start zum Thema Rahmenabkommen. Aber über das geht es heute nicht, sondern wir wollen über die Margaret Thatcher ein bisschen reden, ein bisschen herausfinden, was das für eine Person ist, was sie gemacht hat. Vielleicht kurz ein paar biografische Angaben. 1925 eben geboren, Chemiestudium in Oxford, später Anwältin noch geworden, geschafft als Anwältin, dann 1959 ins britische Unterhaus gewählt worden, im dritten Anlauf. 1975 dann Oppositionsführerin in einer Partei, die eigentlich nicht gewartet hat auf die Tochter von einem Laden, von einem Lädelimann in der englischen Provinz. Und dann 1979 bis 1990 Premierministerin, später Lady Thatcher im Oberhaus, 2013 dann gestorben. Ja, vielleicht Oliver Zimmer, was hat Margaret Thatcher ausgezeichnet? Was würdest du sagen, was macht die Frau aus?
Ja, eben, also, sicher wichtig ist sicher, dass sie, so Conviction Politician war. Also, eine, die stark von ihren Überzeugungen geleitet war. Und bis am Schluss, man kann sagen, am Schluss, mit der Europafrage hat sie wahrscheinlich gewusst, dass das eng wird, oder? Wenn sie das so, durchzieht. Und trotzdem hat sie die politische Linie so gehalten. Also, sicher, einerseits in der politischen Überzeugung sehr stark prägt. Und dann natürlich auch ihre Hintergrund, also ihre Biografie, dass sie eben nicht eine ist, die in der Tory-Party von der oberen Mittelschicht oder sogar von der Oberschicht kommt, was natürlich dort eher die Regel ist und auch bis heute noch zum Teil, wobei das auch geändert hat. Aber damals war sie sicher eine Aussenseiterin gewesen, aufgrund von ihrer Herkunft. Mhm.
Vielleicht, Mike Bacher, du hast dich auch mit ihr ein bisschen beschäftigt. Ja, was ist dir ins Auge gestochen?
Vor allem ihre Prinzipienfestigkeit. Sie war eine Frau, die eine klare Linie hatte, die bereit war, das politisch Notwendige in den 80er Jahren zu machen und das auch gegen Konventionen hat können durchsetzen und damit weltweit auch Zeichen hat dürfen bringen.
Ich finde noch verrückt, dass Großbritannien den Zustand 1979, wo sie gewählt worden ist, der kranke Mann in Europa, Gewerkschaften mit wahnsinnig viel Macht. Ich bin selber verschrocken, als ich Biografie gelesen habe. Also, es hat zum Beispiel Closed Shops gegeben, also Firmen, wo du nur hast arbeiten, wenn du Mitglied gewesen bist in der Gewerkschaft. Oder man konnte andere Firmen bestreiken, wo es gar nicht darum gegangen ist, um die Arbeitsbedingungen. Das ist auch alles erlaubt gewesen. Die Gewerkschaften konnten Streik ausrufen, ohne eine Abstimmung zu machen. Das hat sie alles geändert, Schritt für Schritt. Nicht gerade alles sofort. Es gibt viele, die sagen, sie hat eine Rosskur gemacht. Sie hat es, glaube ich, taktisch ziemlich gescheit gemacht. Wie ist sie vorgegangen?
Gut, ich bin nicht ein Thatcher-Spezialist, der jetzt sagen kann, genau Taktik. Aber ich denke, viele von diesen Sachen, die du jetzt angetönt hast, sind natürlich schon, die haben einen Handlungsdruck erzeugt, oder? Wo jetzt nicht unbedingt nur Thatcher gesehen hat, wie man Probleme lösen muss, oder? Es ist nicht so, dass sie die Einzige ist, die das lösiert. Sie ist einfach nachher Premierministerin geworden und hat das sehr stark dann natürlich, also schon vorher Premierministerin, hat das einfach sehr stark dann mit Überzeugung einfach durchgepusht, die Politik, und hat eine klare Linie gehabt, oder? Und sicher taktisch auch geschickt gewesen und gute Führungsfigur innerhalb von der konservativen Regierung dann. Mhm. Aber ich denke, also ich war einmal an einer Veranstaltung mit dem Michael Heseltine, das ist so ein Showman, oder?
Und ein bisschen ihre Gegner, oder?
Und ihre Gegner. Und der hat dann das andere Extrem, oder? Der hat dann gesagt, ja, das sei eigentlich die Thatcher Revolution, hätte es gar nicht gegeben. Mhm. Weil sie hat eigentlich genau gewusst, was sie machen müssen. Und sie sagt dann gerade zufällig Premierministerin geworden. Das war natürlich eine ganz abschätzige Art von der Darstellung gewesen. Aber ich glaube, die Wahrheit ist irgendwie zwischen der Revolutionärin und, mhm, und der Tatsache, dass sie, mhm, wirklich Handlungsbedarf gewesen
ist. Also in der Biografie kommt ja auch raus, dass sie sehr oft auch unsicher war. Sie hat wirklich, und sie hat eigentlich ja nie wirklich eine Mehrheit gehabt ihrer Partei für die knallharte Politik. Sie hat immer wieder Mehrheiten besorgen. Sie ist auch ein Beispiel von einer Politikerin, die manchmal sehr einsam Entscheid gefällt hat oder so, oder? Ja. Ich habe heute auf nebelspalter.ch also ein paar Grundlagen aufführen geholt. Ich habe mir probiert, wirklich in diesen frühen Reden von ihr ein bisschen herauszufinden, was ihre Prinzipien sind. Für mich sind es ein bisschen drei oder vier. Freiheit ganz sicher, die individuelle Freiheit. Dann sicher das Recht. Es ist ganz stark geprägt. Das Recht muss durchgesetzt werden. Und ich denke, dann, was auch ganz, ganz wichtig ist, eine Geldpolitik, ein zurückhaltender Staat. Glaube ich, das sind so die wichtigsten Sachen. Vielleicht noch das vierte, Eigentum, oder? Aber das gehört ein bisschen zur Freiheit. Oder wie würdest du das rechtshistorisch einordnen?
Absolut. Also ich denke, bei ihr prägend war auch ihre Herkunft gewesen, aus dem Methodismus, wo ihre Eltern dazugehört haben. Der Vater war kirchlich engagiert gewesen. Und das hat auch ihre Prinzipien geprägt. Sparsamkeit, Fleiss, Disziplin, Punkte, die sie auch als Premierministerin probiert hat, ins britische Volk hineinbringen. Und diese Prinzipien haben auch sie ist ja über ein Jahrzehnt gewesen, als Premierministerin, fast 12 Jahre, auch auszeichnen gehabt, was im Privaten funktioniert, eine Notwendigkeit ist, muss auch im Staat eine Notwendigkeit sein. Mhm.
Bis heute sind die Ökonomen, vor allem wenn sie halt eher vielleicht ein bisschen links sind, sagen eben auch, ja, sie hat eigentlich gar nichts erreicht, weil Großbritannien hat am Ende von ihrer Amtszeit immer noch viel Arbeitslose gehabt. Die Inflation ist wieder angestiegen, sie ist erst später gesunken. Ja, was hat sie denn verändert an dem England? Was ist denn geblieben nach all diesen Jahren?
Ja, ich glaube, wo man es vor allem sieht, ist nachher. Also es gibt ja auch die sagen, eigentlich ihre stärkste Legacy, stärkste Traditionsbildung ist eigentlich, dass sie die nachfolgenden Premierminister beeinflusst hat. Also nicht nur konservativ, auch der Blair, oder? Also dass die eigentlich ja dann eine Art so einen Sozialdemokratismus dann entwickelt haben, der aber stark auf diesen Prämissen schon freien Markt und so weiter aufgebaut hat. Und sicher auch, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, sicher auch so die Betonung wieder auf Great Britain, oder? Ja. Also Patriotismus, oder? Auch der Blairism am Anfang war sicher das gewesen, aber man hat dann natürlich gleich gesehen, dass das vor allem auch so eine globalistische Idee ist und eben, er hat ja dann den Supreme Court gebracht und so. Aber sicher, sie hat ihre Nachfolger prägt. Oder? Man hat eine Art wie eine Pfadabhängigkeit geschaffen gehabt über die Menschen, mhm, wo man nachher, man hat nicht können weg von dem. Aber heute sieht man, dass das natürlich alles wieder das hat sich jetzt wieder fast erledigt, oder? Also Großbritannien ist heute ganz an einem anderen Ort wieder, oder? Mit dieser Regierung. Also das ändert sich auch stark. Mhm.
Was hat sie denn, ich meine, sie hat wahnsinnig viele Firmen privatisiert oder auch Kohlenbergbau, Industriebetriebe auch geschlossen. Das hat dazu geführt, dass Großbritannien so 1984 eine sehr hohe Arbeitslosigkeit hatte. Das tut man ihr teilweise bis heute nachreden, oder?
Ja, allerdings ist es immer das gleiche Dilemma, das häufig bei den Konservativen ist. Sie müssen aufräumen, sie müssen aufbauen und sie müssen vor allem Schlimmeres verhindern. Mhm. Und wenn man schaut, in welchem Zustand England in den 70er Jahren war, du hast gesagt, der kranke Mann von Europa, im 77 ist erstmals sogar der Lebensstandard seit dem Zweiten Weltkrieg zurückgegangen. Kurz, es war eine katastrophale Lage, eine riesige Inflation. Und mit dieser Rosskuh, die sie als Premierministerin gemacht hat, hat sie dazu beigetragen, dass Großbritannien wieder wettbewerbsfähig war, bereit für die turbulenten 90er Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion, Wechsel vom Ost-West-Gegensatz, ist Großbritannien wieder eine von diesen führenden Wirtschaftsmächten gewesen. Ich denke nur an Bankenplatz. Ohne die Deregulierung Mitte 80er Jahre hätte London in den 90er Jahren nie können zu einem der grössten Bankenplätze überhaupt wieder aufsteigen.
Ich glaube, was noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, also eben, das Bild von der Privatisierung sicher, da ist sie dahinter gestanden. Aber sie war eigentlich nicht so dogmatisch gewesen wie andere, oder, in diesem Kabinett. Also zum Beispiel, der Moore sagte das auch bei der Eisenbahn, oder? Hat sie ja gesagt, that's a privatization too far, oder?
Jawohl.
Also dort hat sie eigentlich gefunden, das ist gerade jetzt zu weit. Und sie ist also durchaus nicht dogmatisch gewesen. Man tut nicht alles privatisieren. Bei der Eisenbahn hat sie das Gefühl gehabt, es ist eigentlich zu weit gegangen.
Du hast erwähnt, eben ihre Rolle letztlich auch außenpolitisch im Kalten Krieg war, von einer Zeitschrift von der Sowjetarmee als Iron Lady bezeichnet worden, und sie hat dann das sehr dankbar aufgenommen und immer wieder auch selber dann gebraucht. Wer will reagieren? Was ist ihre, sagen wir, außenpolitische, geopolitische Bedeutung? Vielleicht jetzt auch in dem letzten Jahrzehnt vom Kalten Krieg. Was hat sie da bewirkt?
Ja, also sicher, also Osteuropa, also die außenpolitisch sicher, also der Antikommunismus ist ein Schlüssel, oder? Also die Betonung auf der freiheitlichen Gesellschaft, die Inspiration für Leute in Osteuropa können wir uns heute gar nicht mehr so gut vorstellen, oder? Aber ich glaube schon, dass sie dort eigentlich auch sehr viel Bewunderung hatten, wegen dem, oder? Wegen dem entschiedenen Auftreten damals.
Ihre Freundschaft mit dem Ronald Reagan ist sicher wichtig, oder?
Ich denke, die Special Relationship, die sie ja immer wieder betont hat, die ja historisch weit zurückgeht, vor allem auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg mit den USA, hat sie neu beleben können. Und in diesen 80er Jahren, wo zwar Glasnost-Politik sehr viel schon eingeleitet hat zum Zerfall der Sowjetunion, aber so noch nicht klar absehbar war, hat sie noch einmal wesentlich mit dem Reagan zusammen geschaut, dass der westliche Block fest zusammenhalten und das entsprechende Gegengewicht geben, das nötig war für das Ende vom Grossteil des Kommunismus.
Was ich eigentlich, ich will da nicht irgendwie ein anderes Thema aufmachen, was ich eigentlich das Spannendste finde an Margaret Thatcher, ist eigentlich nicht unbedingt das Politische, weil das kennt man eigentlich relativ gut. Ich finde einfach wahnsinnig spannend, finde ich einfach die Biografie und vor allem, warum Politik für sie so wichtig war, oder? Also, ich glaube, wenn man die Biografie von Moore liest, die fantastisch ist, oder? Dann sieht man einfach, sie ist eine Aufsteigerin, oder? Und Politik ist für sie, einerseits ist einfach Passion gewesen. Sie hat offenbar früher schon als Kind hat sie gewusst, dass sie hat politische, hat sie Überzeugungen. Das ist etwas, was ihr etwas bedeutet. Aber es ist auch, es hat ihr Spass gemacht. Also es ist eine Passion gewesen. Und es kommt noch etwas dazu. Politik ist für sie auch gewesen, Politik in der Tory Party, ein Aufstiegspfad, oder? Über die Politik, vor allem in Oxford, wo sie ja Oxford studiert, Chemie studiert, dort war sie natürlich in dieser konservativen Studentenorganisation gewesen. Und dort hat sie natürlich dann über das politische Engagement hat sie dann den Aufstieg geschafft. Sie ist dann später, sie hat dann auch jemanden geheiratet, was sie natürlich in eine andere Schicht gereiht hat. Ist dann von dieser methodistischen Hintergrund ist sie dann Anglikanerin geworden.
Genau.
Wegen dem Husband, oder? Wegen ihrem Mann. Und das ist natürlich ein Aufstieg in Großbritannien, Anglikaner. Das ist das Establishment, oder? Man ist da nicht irgendwie in einer Freikirche, wenn man bei den Tories irgendwie hochkommt. Aber was ich spannend finde bei ihr ist natürlich, sie hat ja, es ist so eine Aufsteigerbiografie, also eine hochbegabte politische Persönlichkeit, charismatisch, alles hat das früher schon gemerkt, hat aber, wie das bei so Leuten ist, oder? Sie hat nicht können mit 17, 18, wo sie eigentlich schon gewusst hat, sie will den Pfad gehen, MP, hat sie schon gewusst eigentlich, sie will ins Parlament. A, hat sie kein Geld gehabt und B, ist das natürlich nicht etwas, wo man annimmt, dass jemand aus solchen Kreisen macht. Und dann ist sie immer so quasi, sie ist ein bisschen eine Aussenseiterin, also sie ist ein bisschen ein Loner gewesen, sie ist ein bisschen einsam gewesen und gleichzeitig sehr zielorientiert. Sie hat das auf eine Art, wie ein bisschen lang hat sie das ein bisschen verborgen gehalten. Die Leute haben immer gemerkt, die mit ihr zu tun hatten, Freundinnen, Freunde, auch im Studium, die haben dann immer gemerkt, ja, die will schon noch immer dann, oder? Die ist schon ambitioniert. Aber sie musste vorsichtig sein, weil ich denke mir auch, oder, weil wenn jemand aus solchen, sie ist normal in Mittelklasse gewesen, ich meine, nicht Unterschicht. Mein Vater war ein Methodistenpriester gewesen. Also, die haben die Bibel gelesen, oder? Die haben schon etwas gewusst. Aber wenn so jemand, oder, das ist eine Art etwas Fragiles. Wenn die Ambition, die sie hatte, die Aufstiegsambition, ist etwas Fragiles. Und wenn man das rausträgt und zu früh darüber redet, oder, dann sagen andere, ja, du, das ist doch nicht für dich. Oder wie kommst du auch auf die Idee?
Und zumal bei den Tories, oder?
Ja, und genau. Und sie hat das immer ein bisschen, man hat das gemerkt, sie hat so das Spiel. Einerseits ist sie dann natürlich in Oxford mit diesen Leuten in Kontakt gekommen, hat die auch lustig gefunden. Und andererseits hat sie immer so vorsichtig müssen, ein bisschen lavieren, weil sie hat nicht wollen, dass sie das Gefühl haben, Sie sind so quasi überambitioniert. Mhm. Und etwas anderes, was ich spannend finde bei ihr, einerseits so seriös und andererseits fun-loving. Oder? Sie hat gerne Partys gehabt und ist eigentlich sehr sozial gewesen. Also sie ist gerne ausgegangen. Sie hat auch gerne Männer gehabt, wo good fun gewesen sind, wo gute Manieren, aber auch gleichzeitig sozial kompetent und so weiter. Also etwas eigentlich eine Persönlichkeit, die aus vielen gegensätzlichen Elementen ist, also eine komplexe Persönlichkeit, oder?
Also der Moore beschreibt ja auch, wie das ein grosser Schock war, als Winston Churchill abgewählt worden ist für sie. Auch war eine Motivation, gewesen, zu den Tories zu gehen. Und das andere, wo du das erzählst, ist Inge, und er beschreibt seitenlang in dieser Biografie, wie sie sehr auf ihr Äußeres Acht geht, aber ihr hat das Geld gefehlt, um immer wieder etwas Neues zu kaufen. Und was hat sie gemacht? Sie hat Sachen umgeschneidert selber, dass man das Gefühl hat, sie hat wieder ein neues Kleid oder so irgendwie. Und das war ganz wichtig.
Mutter, oder? Also Mutter hat es doch einmal gemacht. Weil Mutter ist ja...
Hat sie selber müssen, wo sie in London
kam. Ja. Also sie hat das gehabt von zuhause, oder? Dass man Kleider selber...
Genau.
Und auch so Stilbewusstsein und so weiter. Also sie hat das gehabt. Ja, Kleider kommen immer in den Briefen, kommt immer was Lecki an und wie.
Und sie hat das auch später gemacht. Also ich meine, sie hat die Männer... auch dann auf dem politischen Parkett um den Finger gewickelt. Sie hat ihre Frau sie wirklich eingesetzt. Wir kommen zwei Anekdoten sehen. Also sie muss einmal dem Ronald Reagan angerufen haben und ihn wirklich zusammengeschissen haben am Telefon. Und es war eine Kabinettssitzung im Weissen Haus und er muss offenbar den Hörer so vom Kopf weg haben, damit alle hören, was sie sagt. Und er hat so gesagt, «Isn't she amazing? Ist sie nicht grossartig?» Oder? Und das andere ist der legendäre Spruch von François Mitterrand, dem französischen Präsident, der gesagt hat, sie hätte die Augen von Caligula und das Maul von der Marilyn Monroe. Also ja, das hat sie, glaube ich, schon eingesetzt. Oder?
Ja, aber das ist etwas Interessantes. Ich finde Persönlichkeit faszinierend. Das hat der Moore auch gesagt. Oder? Sie hat gegenüber Leuten, die so mächtig waren wie sie, hat sie können brutal sein können.
Ja.
Aber gegen Untergebenen, also ist sie immer nett gsi eigentlich und nicht herablassend, weil sie hat das Camp von ihrem daheim, oder? Sie hat mit einfachen Leuten zu tun gehabt, normalen Leuten zu tun gehabt. Und die Idee, dass man irgendwie herablassend behandelt, oder? Im Gegensatz zu vielen anderen, oder? Auch Aufsteiger und Nicht-Aufsteiger, wo dann klar ist, also die auf meinem Level sind, da bin ich vorsichtig, oder? Tue ein bisschen lavieren, ein bisschen opportunistisch. Mhm. Aber die natürlich mir das Zeug machen, wenn die einen Fehler machen, die kann ich die zusammenschiessen, auf Deutsch gesagt. Oder? Mhm. Und das habe ich sehr eindrücklich, als ich das gesagt habe, dass gegen unten nie. Mhm. Und gleich, oder, also gleich, sie ist ja dann die Mächtigste, aber gleich immer brutal, oder? Gegenüber Kabinettskollegen brutal.
Jetzt, ein Thema möchte ich noch ansprechen, und das ist ein EU-Thema. Also legendär, wo Großbritannien abgestimmt hat, man will der EU beitreten, ist sie eine Befürworterin gewesen. Es gibt ein berühmtes Bild, wo sie einen Pullover anhat, mit allen Flaggen von der EU drauf. Dann, 15 Jahre später als Premierministerin, das dreifache Nein, also Nein zu einem europäischen Parlament, Nein zu einer EU-Kommission, die faktisch eine Regierung ist, und auch Nein, der EU-Rat, es wäre nur noch so der Senat, die Idee vom damaligen EU-Kommissionspräsident Jacques Delors. Was ist da passiert? Hat sie sich verändert oder hat sich die EU verändert in dieser Zeit?
Das Problem ist im Grunde genommen, hat sich die EU, also die Europäische Gemeinschaft, verändert gehabt. Ausgehend von der Montanunion in den 50er Jahren ist ja die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft plus die zwei weiteren Säulen entstanden. Und da hat sie eigentlich klar können, dahinterstehen. Weil eine Schaffung vom europäischen Wirtschaftsraum ist eine der Vorbedingungen gewesen für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik, für einen wachsenden Wohlstand in Europa. Das Problem ist, dass Schritt für Schritt aus dieser Wirtschaftsunion eine politische Union geworden ist. Und das ist ihren politischen und rechtlichen Überzeugungen zu tiefst entgegengelaufen. Sie hat ganz klar, und da hat sie auch ein gutes Gespür gehabt für das britische Volk, betont, wie die britischen Institutionen über Jahrhunderte gewachsen sind. Vor allem die starke Identifikation vom Parlament in Großbritannien seit dem 13. Jahrhundert, Stichwort Magna Carta, wo auch prägend ist für das britische Selbstbewusstsein. Mhm. Und sie hat immer betont, die Delegation und unumkehrbare Delegation vor allem von politischen Aufgaben an europäische Institutionen schwächt nicht nur das Parlament, sondern widerspricht dem britischen Volkscharakter.
Ich glaube, sie war einfach zu optimistisch am Anfang, weil es hat natürlich schon in den 60er Jahren hat es natürlich sowohl in der Labour Party wie in der konservativen Partei hat es Leute gegeben, die das Federal Europe kritisiert haben, haben das Gefühl gehabt, das geht zu weit, politisch. Also ich glaube am Anfang, oder, bei der Abstimmung, wo man sie sieht, mit allen europäischen Fahnen, dort ist auch ein bisschen mitgeschwungen, ja, wir sind immerhin das British Empire, ist zwar nicht gut gelaufen, wir müssen das eigentlich rauskommen, jetzt wieder. Aber doch die Hoffnung, dass wir die EU dann in eine Richtung steuern, was eigentlich eine glorifizierte Freihandelszone ist, oder? Und das ist ja dann gründlich, wie wir jetzt auch wissen, in die Hose gegangen. Man hätte den Römervertrag lesen, es ist alles steht dort drin, oder? Es ist eigentlich klar, dass das ein politisches Endziel ist. Dort hat man, glaube ich, einfach, dann hat sie es natürlich gesehen, mit, wo sie den Delors kennengelernt hat, dann, und mit dem geredet hat, oder? Und die hat mit dem ja Diskussionen gehabt. Dann hat sie natürlich gemerkt, oh, die meinen es wirklich, und da ist nichts zu machen. Und dann ist sie auf die Hinterbeine gestanden.
Ich glaube wirklich, das ist auch bei unseren, ich sage jetzt das als meine Deformation professionell von Bern, viele von diesen EU-Liebhaber sind eben so ein bisschen naiv. Oder das siehst du auch heute in der Debatte in der Schweiz und so. Das ist mir in Sinn. Und das Zweite, was ich finde, ist es nicht so, dass alte Demokratien, das knüpft bei deinem Argument an, alte Demokratien, wie es halt Großbritannien ist und wie es die Schweiz letztlich eben auch ist, haben mehr Mühe mit so einem Zusammenkommen, wo man Souveränität verliert.
Ja, aber das kommt darauf an, klar. Das stimmt einerseits, würde ich dir auch recht geben. Also einerseits Großbritannien, die Schweiz haben Mühe mit dem. Aber andererseits, oder, in der Tory-Party und sonst in England hast du auch viele, die einfach gefunden haben, oder? Ja, das ist jetzt nur einmal
der Gang der Dinge.
Das ist der Gang der Dinge. Genau. Jetzt ist das halt etwas anderes. Aber sie, was ich eben faszinierend finde bei ihr, oder? Und ich bin jetzt nicht einer, der findet, ich bin nicht ein Fan, sondern ich finde, sie ist sie ist eine, die man einfach ernst nehmen muss. Und bei der Europaposition, was dort wirklich spannend ist, ist, sie hat ganz eine klare Begründung gehabt, das kommt in einem Interview raus, das ich auf meinem Substack kennengestellt habe. Sie hat ganz eine klare Begründung gehabt, sie hat gesagt, Demokratie, du musst eine Alternative haben. Und sie sind eine parlamentarische Demokratie, das heisst, du kannst nur Parteien wählen. Und sie hat gesagt, schau, alle Parteien sind dafür. Dann haben die Leute keine Wahl. Und dann hat sie noch etwas gemacht, sie hat den Dicey gelesen, eine Verfassungstheorie.
Du musst den ganzen Namen sagen, damit, falls...
Ja, wie heisst er zum Boden? Ich weiss nicht. Dicey ist ein Verfassungstheoretiker, ein Verfassungsrechtler in Englisch. Ganz bekannt, oder? Und den habe ich nicht selber gelesen, aber sie hat offenbar entweder gelesen oder sie hat sich das sagen lassen. Ich meine, sie ist ja Juristin, sie hat ja Anwaltsprüfung gemacht nach ihrem Chemiestudium. Und sie hat gesagt, der Dicey hat gesagt, es gibt, weil das Heilige in Großbritannien ist das Parlament ist das Heiligtum, oder? Und die meisten Tories, oder? Auch die nachher in ihrem Kabinett haben natürlich gefunden, Referendum, das ist so Schmuddelzeug.
Abstimmungen.
Ja, alles.
Weil wir sind ja das Parlament.
Ja, wir sind das Parlament. Ihr wisst es, wir sind die Weisen und die Wissenden. Und sie hat gesagt, nein, es gibt Ausnahmesituationen, nämlich dann, genau, wenn bei so einer entscheidenden Frage, oder? Also, supranational, wir kommen in unsere Thematik.
Ja, genau.
Verfassungsding, oder? Bei so einer entscheidenden Frage, die Leute keine Alternative haben. Und in einer parlamentarischen Demokratie, wenn alle Parteien in eine Richtung zotteln, oder? Dann haben die Leute keine Alternative. Dann hat sie gesagt, wir brauchen das Referendum. Und das hat ihr den Job gekostet, oder?
Würdest du sagen, der Weg von ihr zur Brexit-Abstimmung, das ist eine Kausalität?
Ja, also nein.
Es gibt Leute, die das argumentieren, sie sind die Schuld am Brexit.
Ja, nein, also nein, das ist keine absolute Kausalität, weil man hätte ja können sich wieder distanzieren von dem. Aber sie ist natürlich schon, durch das, dass sie für viele ein Vorbild war, hat man natürlich schon gefunden, ja, Thatcher ist eigentlich auch ein Skeptiker. Vor allem hat Thatcher ein Referendum wollen. Mhm. Oder? Das ist sicher wichtig gewesen. Aber dass das wegen ihr war, glaube ich nicht.
Mhm. Musst du noch ergänzen?
Nein, ich denke auch, das sind schlussendlich andere Mechanismen, die auch gerade die ganze Finanzthematik ab 2007 Crash mitgespielt hat. Was man sicher kann sagen kann, ist, dass sie schon im 90, 91 das Gespür hatte für das Referendum, für das Volkfragen. Nicht zuletzt auch, und das Argument hat sie immer wieder betont, auch vom Dessi, du sagst schon ausgehend, die politische Verantwortlichkeit vom Parlament
und vom einzelnen Parlamentarier
kann nicht einfach abgegeben werden.
Ja, ja.
Es ist ja.
Das würde man auch in der Schweiz sagen, oder?
Es ist im Grunde genommen hat das ja der Locke gesagt, oder? Im 17. Jahrhundert gesagt, das Parlament, ihr sind nur Delegation, ihr könnt nicht so Entscheidungen vornehmen, oder? Die Souveränität ist das Parlament. Und sie ist sicher eine gewesen, weil, ich meine, man kann nicht mehr mit ihr reden über das. Vielleicht, ich habe nicht die ganze Biografie gelesen, aber sie ist schon eine gewesen, die gefunden hat, es gibt so etwas wie eine nationalkulturelle Mentalität. Man muss die Leute befragen. Die Leute machen sich ihre eigenen Gedanken. Mhm. Und wahrscheinlich auch natürlich die Vorstellung, dass aus dieser Kriegserfahrung, also die Leute, wer hat eigentlich das Land verteidigt, oder? Wer hat eigentlich die freie Welt verteidigt? Sind das wir nur gewesen, oder? Oder wer hat eigentlich das Opfer bringen? Und ich denke mir, das hat mitgespielt. Sie war eine sehr spezielle Art Konservative gewesen, weil das ist natürlich nicht die Tory-Doktrin, dass man die Leute gehen fragen. Oder der Cameron, der das nachher wieder aufgebracht hat wegen der UKIP, weil das eine Konkurrenz war.
Genau, er hätte es machen müssen, um die Wahlen zu gewinnen.
Ja, und da haben ihm viele, der Osborne und viele haben natürlich gefunden, er spinnt.
Genau. Es ist eine sehr interessante Persönlichkeit. 100 Jahre wäre sie heute alt geworden. Ich kann wirklich nur empfehlen, dünnt euch beschäftigen damit. Du hast die Biografie von Charles Moore, 3 Bände erwähnt. Du hast den ersten Band hier. Es gibt auch Bücher über sie. Es gibt Kurzfassung von dem.
Das ist das Beste.
Aber es ist wirklich das Beste. Es ist noch lustig, das ist eine autorisierte Biografie. Er hat die im Auftrag von ihr geschrieben. Und er durfte mit allen reden. Aber es war die Bedingung, dass sie erst veröffentlicht wird, wenn sie gestorben ist. Also sie hat so damit natürlich auch allen, die über sie geredet haben, die Möglichkeit gegeben, schlecht über sie zu reden. Und es hat durchaus kritische Sachen drin.
Es ist keine Hagiographie.
Es ist keine Heiligsprechung und es ist von dem her wirklich ein einmaliges, tolles Werk. Ja, Oliver Zimmer, Mike Bacher, danke vielmals. Danke euch fürs Zuschauen. Wir bleiben in diesem wunderbaren Hotel, geniessen noch den Abend. Danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Abo dalassen oder unten dran direkt eine Spende hinterlassen, damit wir so Journalismus machen können, auf höherem Niveau, tolle Gespräche mit interessanten Leuten. Danke fürs Zuschauen und bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch